Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Dazu begrüßt sie Eberhard Schade. Vor 75 Jahren ereignete sich eine kaum dagewesene Schlacht von Menschen und Material. 1,5 Millionen Soldaten aus Großbritannien, Kanada und den USA landeten bis in den August 1944 in der französischen, aber von der deutschen Wehrmacht besetzten Normandie und hinterließen nicht nur verbrannte Erde, sondern rund 20.000 Tote auf Seiten der Zivilbevölkerung. Genau darüber, über die zivilen Opfer, wurde in Frankreich sehr lange gar nicht gesprochen. Das ändert sich nun. Elise Lanschek hat die ganze Geschichte.
Wenn die Cassignols in ihrem Vorgarten stehen, können sie das Meer riechen. Den Tang, das Salz in der Luft, den leichten Moder des Watts bei Ebbe. Nicht mal einen halben Kilometer von der Küste entfernt steht das kleine hellblaue Haus, in dem sie wohnen. Aber seit dem 7. Juni 1944, dem Tag nach der Landung der Alliierten, war das Ehepaar nicht mehr am Strand.
Ich gehe fast nie ans Meer. Denn wenn ich dort bin, sehe ich nicht das Meer heute. Ich sehe die Bilder von damals, von der Landung.
Marguerite Cassignol war damals 17. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in Tailleville, etwa 4 Kilometer vom Strand entfernt. Heute ist sie eine elegante alte Dame. Schwarzer Pullover, seidenes Halstuch mit roten Mohnblumen. Die blauen Augen schon etwas trübe, aber wach. Es fällt ihr nicht schwer, von der Besatzungszeit zu erzählen, den Kriegsjahren vor 1944. Aber als sie über den 7. Juni sprechen will, den Tag nach der Ankunft der Befreier an den Stränden der Normandie, stockt ihre Stimme. Die Deutschen waren schon am Nachmittag des 6. Juni ins Landesinnere zurückgedrängt worden. Deshalb wurden die Bewohner von dort, wie sie und ihre Familie, an den Strand evakuiert.
Da war die Landung. Als wir ankamen, da waren das Schiffe. Wir sind über den Sand gelaufen. Da ruft ein Soldat, nichts anfassen. Wir sind weitergegangen. Es war... Da waren Leichen. 17 habe ich gezählt. Tote Soldaten. Einer hatte keinen Kopf mehr. Dieses Bild... Das war das Härteste für mich.
Mehr als
150.000 britische, US-amerikanische und kanadische Soldaten landeten am 6. Juni in der Normandie. Sie kamen mit großen Kriegs- und Transportschiffen, brachten Waffen, Panzer, Autos, sogar Fahrräder für die Soldaten. Marguerites Mann Rémy war damals 19 Jahre alt, heute ist er 94.
Wenn man sagt, man hat das Meer nicht mehr gesehen, stimmt das?
Ja, richtig. Vor lauter Schiffen hat man das Meer nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich, auf einmal kommt ein kleines Schiff. Es kommt dem Strand näher, aber es hält nicht an. Es fährt einfach auf Rollen weiter. Das war das erste Amphibienfahrzeug, das wir gesehen haben.
Die Alliierten haben die Landung auf tausenden Fotos und Filmen festgehalten. Die Bilder von damals sind heute in Museen zu sehen. Schwarz-weiße, grobkörnige Panoramen von der gigantischen Armada, die über den Ärmelkanal kommend auf den französischen Stränden aufläuft, von künstlichen Häfen, Bunkern, Panzersperren und vielen Toten. Die großen Gedenkstätten leisten sich teure Multimedia-Shows, interaktive Bildschirme, 360-Grad-Kinos, riesige Soundinstallationen, die den Boden vibrieren lassen, wenn im Film die Bomben fallen. Die Geschichte darf nicht langweilen, Emotionen sind ganz wichtig. Fast jeder kleine Küstenort bietet heute eine Ausstellung zur Schlacht in der Normandie an, die Bilder wiederholen sich. Das Haus, das die größte Show bietet, hat auch die meisten Besucher. Und die Erinnerung ist ein gutes Geschäft. Für die Cassinielles ist die Geschichte keine Show. Sie haben sie live miterlebt. Der Eventcharakter der Museen macht sie etwas ratlos. Aber gut, die jungen Leute heute bräuchten das vielleicht, so sagt Remy. Er hat die Bilder noch genau im Kopf. Noch am 6. Juni abends kamen die Bomber.
Wir haben 75 Flugzeuge gezählt. Die waren nicht so schnell wie heute. Wir haben Caen in Flammen gesehen.
Marguerites Tante aus Caen ist mit ihrem Säugling auf den Bauernhof der Cousine geflüchtet. Als die Feuer erloschen sind, fasst sich Marguerite ein Herz und fährt mit dem Fahrrad in die zerstörte Stadt.
In Caen gab es den Kirchturm nicht mehr, gar nichts mehr. Wir sind erstmal zum Zentrum gefahren, zur Kirche Saint-Pierre. Ich erinnere mich noch an einen kleinen Kinderstuhl, der an eine Mauer gelehnt war. Von da aus haben wir das Haus meiner Tante gesucht. Wir haben gesucht und gesucht. Dann haben wir es gefunden. Es stand noch. Wir haben dann meiner Tante erzählt, es gibt dein Haus noch. Alle haben geweint.
Von Caen aus ziehen die Bomber weiter. Die nächste Stadt fällt. Dann ein Dorf, dann ein weiteres. Nach dem Ende der Schlacht in der Normandie, 3 Monate später im August, sind mehr als 200.000 Häuser zerstört. Auch die Cassinielles müssen von Null anfangen. Ihre Weiden und Felder sind verbrannt, die Straßen zerschossen.
Wir waren damit nicht einverstanden. Das war wirklich nicht nötig, alles kaputt zu machen. In Caen war doch nichts mehr, keine deutschen Soldaten, nichts.
Das hätten sie nicht machen müssen, nein.
Das brachte nichts. Die motorisierten deutschen Truppen sollten davon abgehalten werden, wiederzukommen. Okay, aber es hätte doch gereicht, einfach nur die Brücken zu zerstören.
Die Landung bringt die Befreiung Europas von den Nazis. Aber vielen Bewohnern der Normandie ist so gar nicht nach Feiern. Viele haben Verwandte und Freunde verloren, haben grausame Dinge gesehen, gehört und miterlebt. Aber niemand spricht über den Schrecken, den das Ende der Besatzungszeit mit sich brachte. Kein Politiker, kein Lehrer und auch nicht die Bewohner untereinander. Emmanuel Thiebaud ist Historiker, auch er ist in der Normandie aufgewachsen.
Die Archive waren für die Forscher einfach noch nicht offen. Das sind sensible Akten, die Alliierten wollten einfach nicht, dass klar wird, dass es ihre Strategie war, zivile Opfer in Kauf zu nehmen. Sie haben immer gesagt, wir haben bombardiert, um die Deutschen zu jagen. Über Jahrzehnte haben wir gedacht, das stimmt. Aber das war falsch. Die Stadt sollte in Trümmern liegen. Es ist völlig egal, ob dort Deutsche waren.
Carpetbombing, Flächenbombardement, heißt die Strategie der amerikanischen Streitkräfte unter General Eisenhower. Das Ziel: verbrannte Erde. Das Terrain der Normandie ist für die Alliierten schwierig einzunehmen. Hohes Gras und die typischen Hecken, die die Landstraßen säumen, bieten den deutschen Soldaten viele Möglichkeiten, sich zu tarnen und zu verstecken. Deshalb werden auch Gebiete zerstört, wo gar keine Deutschen sind, einfach um die Rückzugsorte zu vernichten. Für die besetzten Franzosen, selbst nicht beteiligt am Krieg, galt das Credo:
Le prix à payer pour être libéré, on se pose pas plus de questions.
Das war der Preis, den wir zahlen mussten für die Befreiung. Wir stellten keine Fragen mehr.
Verluste müssen eben gebracht werden. Wie hoch sie wirklich waren, kam erst viel später ans Licht. Der Historiker hat eine klare Meinung dazu.
Es war eine schlechte Strategie. Als Militärstrategie sehr ungeschickt. Mit Konsequenzen, die dramatisch waren und unnötig zugleich.
Emmanuel Thiebaud ist Leiter eines Museums, das sich der Rolle der Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkriegs widmet. Mit vielen Original-Film- und Tonaufnahmen aus den 40er Jahren dokumentiert die Ausstellung auf 3 Etagen den schwierigen Alltag der Zivilbevölkerung während der Besatzungszeit, thematisiert Nazi-Verbrechen, Vertreibung, Widerstand und Kollaboration, erinnert an die Zerstörungen und den 20 Jahre dauernden Wiederaufbau. Eröffnet wurde es erst 2016, nach langen politischen Debatten.
Wir mussten bis 2004 warten, bis wir überhaupt über zivile Opfer gesprochen haben. In den Medien und in den Unis zum Beispiel. Bis wir verstanden haben, dass es nach den Bomben auch zivile Opfer gab.
2004, das ist gerade einmal 15 Jahre her. Die Geschichte beeinflusst die Politik und das Verhältnis zu den mächtigeren Staaten. Für Frankreich ist das Thema hochbrisant. Die Gespräche über Aufarbeitungs- und Erinnerungskultur wurden damals auf höchster Ebene geführt, sagt Emmanuel Thiebaud.
Man muss es ganz ehrlich sagen, man hatte keine Lust, während des Kalten Kriegs am Image der Alliierten als Helden und Befreier zu kratzen. Denn wir haben ja einen neuen Feind, die UdSSR, den Kommunismus.
Und was hat sich heute geändert?
Ich tendiere dazu zu sagen, dass über die Bombardements heute immer noch wenig gesprochen wird. Und wenn, dann ist man nicht besonders kritisch. Man erzählt, da war die Landung an den Stränden 44, dann 3 Monate lang die Schlacht in der Normandie und dann wurde Paris befreit. Das war's.
Das ist nur die Spitze hier. Mhm.
Ja. Jean-Luc Lenoir wartet vor dem Eingang des amerikanischen Soldatenfriedhofs in Colville und zeigt das Ausmaß der Gedenkstätte von oben. Lenoir ist groß, weißhaarig, Mitte 50, offener Blick. Seine Haltung ist gerade, sein Händedruck fest. 32 Jahre lang diente er beim Militär. Heute ist Lenoir Reiseführer. Er war lange bei der Bundeswehr in Hammelburg, Bayern, stationiert und spricht deshalb gut Deutsch. Die Frage, ob das Flächenbombardement wirklich nötig war, käme oft, sagt er später im Auto.
Ich habe was gehört von Eisenhower selber. Das Thema war ganz einfach. Lieber ein paar Zivilopfer statt unsere eigenen Soldaten. Das war klar. Diese Anzahl von Zivilopfer während der Normandie-Schlacht, 20.000. Und diese Zahl war vor ein paar Jahren noch tabu. Warum? Wer hat diese Opfer verursacht? Das sind die Alliierten.
In der Nachkriegszeit konzentrierte sich das französische Bildungssystem auf die Errungenschaften der Résistance. Die Kollaboration mit den Deutschen, also das Vichy-Regime unter Maréchal Pétain, trägt nichts zum Mythos der Grande Nation bei, wird also nicht weiter groß ausgeführt. In allen zeitgenössischen normannischen Museen fällt auf, man muss auch heute noch nach einer Dokumentation der zivilen Opfer suchen. Oft reicht ein Schaukasten, eine kurze Filmszene, eine Plakette an der Wand.
Die Einheimischen, die Normannen, denken gerne, hier war die große Schlacht, hier war die Entscheidung im Zweiten Weltkrieg, ne, diese zweite Front, die Schlacht um die Normandie. Im Vergleich, was Anzahl von Toten, Gefallenen, Zivil- und Militäropfer angeht, das ist einfach nichts hier im Vergleich mit dem Ostfront. Die Russen haben die ganze Last getragen und es wird hier völlig vergessen. Das finde ich auch irgendwie ungerecht.
Seinen Gästen versucht Lenoir, ein möglichst umfassendes Bild vom Krieg zu vermitteln. Schließlich hat er auch seine Biografie geprägt. 1964 wurde Jean-Luc Lenoir in der Normandie geboren.
Meine Eltern, die waren 11 Jahre alt und haben ganz deutliche Erinnerungen von dieser Zeit. Und das ist, glaube ich, das große Unterschied mit heute. Die Zeitzeugen verschwinden langsam.
Viele von ihnen würden erst jetzt anfangen, über den Krieg zu sprechen, 75 Jahre nach der Landung, wenn sie wüssten, dass sie bald sterben müssten, sagt Historiker Emmanuel
Thiebaud. Nach dem Zweiten Weltkrieg sprach man nicht über den Schock. Menschen, die alles verloren haben, die ein Bombardement erlebt haben, sind natürlich traumatisiert. Damals kümmerte man sich absolut nicht darum.
Nach dem Krieg hätten sich die Menschen auf den Neuanfang konzentriert. Das Schweigen überdauert oft eine ganze Generation.
Nach den Studien, die wir gemacht haben, entdeckt die dritte Generation erst die Vergangenheit der Großeltern wieder. Da gibt es so eine Stille nach dem Krieg.
Musik
Aber diese Stille gilt nicht für alle. Marguerite und Rémy Cassignol sind heute 92 und 94 Jahre alt. Sie haben schon mit ihren Kindern über die Erlebnisse gesprochen und tun es auch heute noch mit ihren Urenkeln. Die Menschen dürfen nicht vergessen, was Krieg wirklich bedeutet, sagt Rémy Cassignol. Wenn sie deutsche Gäste haben, würden die beiden oft gefragt, ob die Franzosen die Deutschen nicht leiden könnten, weil sie ja schließlich über Jahre hinweg die Besatzer gewesen seien. Dann erzählen Rémy und Marguerite Cassignol, wie es war, als die Deutschen ankamen.
Eines Tages kam der Bürgermeister von Thaiville zu uns und sagte, ihr werdet zwei Deutschen euer Gästezimmer geben. Oh, wir haben Angst gehabt. Deutsche bei uns. Das war 1942.
Die mussten dieselbe Treppe nehmen, die zum Zimmer raufführte. Die Deutschen da hoch, mit ihren großen Stiefeln.
Die ersten Tage, oh je. Dann sind sie gekommen. Ein kleiner, ein großer. Mit ihren Stiefeln unsere Steintreppe rauf.
Die beiden Deutschen waren noch ganz jung. Wie alt genau, das weiß Marguerite nicht mehr. Sie waren von Wehrmachtsgeneral Rommel in die Normandie abkommandiert worden zum Bunkerbau.
Als sie angekommen sind, waren sie ein bisschen wie wir. Gar nicht böse. Dann haben sie gelernt, guten Tag auf Französisch zu sagen. Sehr sympathisch.
Aber natürlich waren nicht alle Deutschen so freundlich. Sie waren die Besatzer, konfiszierten den Besitz der Franzosen, wann es ihnen beliebte, drangsalierten die Bevölkerung mit Ausgangssperren und rationierten Lebensmitteln, deportierten die französischen Juden, verhafteten Widerstandskämpfer.
Wir hatten nur Angst vor den großen Chefs.
Das war deren Polizei.
Wenn sie mit ihren Fahrrädern und großen Hunden kamen, das machte uns Angst. Sie sahen sehr streng aus. Das war immer hart, wenn die Chefs kamen.
Rémy wurde wie alle jungen Männer des Dorfes von den Kommandanten als Zwangsarbeiter eingezogen. Zusammen mit den Deutschen, die bei Marguerite wohnten, sollte er beim Bau des Atlantikwalls helfen. Der Atlantikwall, das war eine mehr als 2500 Kilometer lange Kette von tausenden Bunkern, Bollwerken und Verteidigungsanlagen, fast die gesamte europäische Atlantikküste entlang. Denn die Deutschen fürchteten die mögliche Invasion von der Meeresseite. 1942 hatten es die Alliierten schließlich schon einmal versucht und waren gescheitert.
Wir mussten die ganze Zeit über Sand transportieren, um Beton herzustellen. Die Deutschen haben alle Häuser zerstört, die direkt am Meer standen. Und wir haben dann den Beton und die Steine genommen, um die Bunker zu bauen.
Und hier versteht man auch, dass diese Atlantikwall war noch nicht überall fertig gebaut.
Viele der Bunker von damals stehen heute noch. Hoch auf den Steilküsten und Dünen oder direkt am Strand, wo heute Badegäste ihre Handtücher ausbreiten. Jean Lenoir führt seine Gäste durch die Weltkriegsbollwerke. Sie sehen heute zum Teil noch genauso aus wie damals.
Und hier war wahrscheinlich ein Maschinengewehr für die Nahverteidigung.
Lenoir kennt jeden versteckten Bunkereinstieg, jede alte Panzerplattenstraße, jede verrostete Granathülse, die noch im Boden steckt. Er ist hier aufgewachsen.
Hier sind wir als Kind geklettert, das war ein wunderbarer Spielplatz für uns. War überall zugewuchert und wir haben gesucht und ein paar alte Munition ab und zu entdeckt. Und das ist jetzt schön gemacht und das ist auch gut so unter Denkmalschutz. Aber hier sind viele Erinnerungen für mich als Kind und für alle Kinder von hier.
Auch viele Touristen haben offenbar einen irgendwie kindlichen Bezug zum Zweiten Weltkrieg, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten.
Was mich ein bisschen stört, muss ich sagen, das sind diese Leute, die heute Krieg spielen. Es sind Tausende mit Jeeps und alte Fahrzeuge und so weiter, sind verkleidet wie damals.
Rund um die Landung in der Normandie ist ein richtiger Event-Tourismus entstanden. Die Veranstalter werben im Internet mit purer Authentizität und versprechen ein unvergessliches Abenteuer. Manche bieten an, die Manöver von damals nachzustellen, mit entschärften Waffen und Statisten, die die deutschen Soldaten imitieren. Zu den Jubiläen, alle 5 Jahre, sind die Touren lange im Voraus ausgebucht.
Das sind Erwachsene. Und ich glaube, Krieg sollte man nicht spielen. Es ist jetzt unglaublich viel geworden, zu viel, würde ich sagen. Und ich würde sagen, das sollte im Rahmen bleiben.
Auch durch den Küstenort, in dem Marguerite und Rémy Cassignol wohnen, fahren häufiger solche Original-Jeeps mit uniformierten Touristen in der Hand entschärfte Waffen. Das ruft Erinnerungen an den 6. Juni 1944 wach, auch schmerzhafte.
Ich habe 2 Deutsche an unserer Tür gesehen. Ich habe sie gefragt, was ist denn los? Da sagten sie, Invasion. Wir hatten Angst. Wir dachten, wir werden alle sterben.
Die Familie von Marguerite versteckte sich ab dem frühen Morgen im Stall unter dem Heu. Sie warteten stundenlang, ohne zu essen und zu trinken, unter Todesangst.
Wir wurden befreit gegen 5 Uhr nachmittags. Es war ruhig, man hörte nichts mehr. Dann sagte mein Vater, schaut mal, da ist was an der Tür. Es war wie ein Lauf einer Waffe. Da flog die Tür auf und die Soldaten kamen rein mit Blättern auf ihren Helmen, mit Gewehren. Hebt die Hände, raus!
Im Gänsemarsch und mit erhobenen Händen lief die Familie zum Marktplatz. Das Misstrauen der Kanadier legt sich schnell. Sie hatten eine übers Meer mitgebrachte Gulaschkanone aufgebaut. Marguerites Vater verteilte Gläser mit selbstgebranntem Calvados.
Wir sind durchs Dorf gegangen. Dort haben wir einen Kanadier getroffen und haben mit ihm gesprochen. Einfach so ein bisschen geplaudert. Auf einmal ein... Unser Kanadier lag auf dem Boden. Blut kam aus seinem Kopf. Dann kamen andere Soldaten angerannt. Macht einen Druckverband. Wir haben ihn dann in unser Wohnzimmer getragen und auf den Tisch gelegt. Dann haben wir ihn sterben gesehen. Ach, das war schockierend. Da kam ein anderer und sagte zu uns, gib mir seine Papiere, ich kenne seine Eltern. Das tut weh.
Der Strand, an dem der kanadische Soldat damals zusammen mit 14.000 weiteren angekommen war, heißt heute Juno Beach, benannt nach der Frau eines kanadischen Kommandanten. Er liegt etwa 4 Kilometer entfernt vom damaligen Wohnort der Cassignols. Hier steht heute das Juno Beach Center, ein futuristischer Bau in Form eines abstrakten Ahornblatts. Durch die Ausstellung führen junge Kanadier. Sie können sich hier für eine Art freiwilliges soziales Jahr bewerben und 7 Monate bleiben. Die Bewerberzahl ist jedes Jahr hoch. Nur wenige Kandidaten schaffen es hierher.
Ich bin stolz, Kanada zu repräsentieren, denn ich liebe mein Land. Das ist eine Ehre, die Geschichte der Veteranen zu verbreiten. Und es ist bewegend, an das Opfer zu erinnern, das die kanadischen Soldaten hier gebracht haben. An all die Leben, die am Juno Beach verloren wurden.
Jacqueline Pitre ist 25 und kommt aus Ontario, Kanada. Das Gesicht unter den langen blonden Haaren ist braun gebrannt. In ihren hellen Augen blitzt ein wenig Misstrauen. Jacqueline weiß, wofür sie steht. Für 100%igen Patriotismus. Deshalb hat die Pressefrau des Museums sie für das Interview ausgewählt. Ein halbes Jahr arbeitet sie schon im Juno Beach Center. Auch jetzt noch, nach so vielen Monaten, sagt Jacqueline, bekommt sie eine Gänsehaut, wenn sie so wie jetzt am Strand steht und an die Landung denkt.
Jedes Mal, wenn ich hier bin, wird das Gefühl sogar immer stärker. Immer wenn ich Touristen davon erzähle, von den Soldaten, die hier landeten, wird es realer.
Besonders beeindrucke sie, dass die kanadischen Soldaten damals sich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet hätten, sagt Jacqueline. Im Gegensatz zu Briten oder US-Amerikanern, die vom Staat eingezogen wurden, hätten die Kanadier aus innerer Überzeugung, nicht aus Verpflichtung gehandelt. Die Pressesprecherin im Hintergrund nickt zufrieden.
It's interesting because working here I've
Ich habe schon oft darüber nachgedacht, was ich gemacht hätte damals. Ich wäre kein Soldat gewesen, ich bin ja eine Frau. Aber ich hätte vielleicht im Krieg geholfen. Schwer zu sagen, ob ich den Mut gehabt hätte. Aber ich hoffe, ich hätte damals im Krieg teilgenommen.
Nicht im Museum thematisiert wird das Flächenbombardement auch durch kanadische Bomber, dessen Sinn Historiker Emmanuel Thiebaud anzweifelt. Und auch nicht die 20.000 toten französischen Zivilisten.
Ich denke, das passiert halt und es ist sehr schade, dass im Krieg auch Zivilisten starben. Aber ich weiß nicht, ob es nötig war. Ich will nichts Kontroverses hier sagen.
I don't want to say if it's necessary or not, because I don't want to say anything controversial.
Während sich das privat finanzierte Juno Beach Center nur auf die Landung der Kanadier konzentriert, thematisiert das große Mémorial de Caen, die zentrale Gedenkstätte der Normandie, die ganze Geschichte der Kriegszeit. Gleich mehrere Schülergruppen werden jeden Tag durch das Museum in Caen geschleust. Die Teenager zeigen mäßiges Interesse. Ein junger Franzose müht sich mit der Nachzeichnung des Atlantikwalls ab. Eine Amerikanerin schießt ein Selfie vor einer Vitrine mit den Kinderschuhen, die aus Trümmern geborgen wurden. Eine Schülergruppe lärmt durch einen originalgetreu wieder aufgebauten Luftschutzbunker. Etwas abseits von der ehemaligen Vorstoßlinie der Alliierten in der Normandie, heute Weg der Freiheit benannt, liegt Tessy-sur-Vire. Eine Tankstelle, ein Bäcker, ein Friedhof und das Collège, die Gesamtschule mit rund 300 Schülern. Hierher gehen alle Kinder aus den umliegenden Dörfern. Im Geschichts- und Dokumentationskurs hat die Stunde gerade begonnen. Die Lehrerin mahnt zur Ruhe. Die Schüler der 7. Klassen haben Interviews mit einem Zeitzeugen geführt, einem Mann aus der Gegend, Anfang 90. Sie sollen jetzt im Unterricht erzählen, was davon bei ihnen besonders hängen geblieben ist. Das französische Schulsystem verlangt eine gewählte Ausdrucksweise. Die Antwort der 13-jährigen Lena klingt wie auswendig gelernt.
Monsieur Zanellou hat uns von seinen Erfahrungen berichtet, damit wir sie weitertragen können. Das ist eine Form des kulturellen Erbes für die zukünftigen Generationen und bewahrt das Gedenken. Also er war sehr glücklich, dass wir da waren, denn wir sind ja die letzte Generation, der er das noch erzählen kann.
Die meisten Kinder hier sind die Enkel und Urenkel derjenigen, die die Besatzungszeit damals miterlebt haben. Der Zeitzeuge, mit dem die Schüler gesprochen haben, war damals genauso alt wie sie jetzt. Das verringere den gefühlten Abstand zur Geschichte, sagt die Lehrerin. Roman ist 14. Ihr hat sich eine Anekdote des alten Mannes besonders eingeprägt.
Das war, als eine Freundin, die Tochter des Tabakhändlers, auf dem Rückweg von ihren Schulabschlussprüfungen erschossen wurde. Sie ahnte nichts, sie kam doch gerade aus der Schule.
Für Matisse, 14, ist der Krieg ein großes Thema. Man merkt, dass er die Geschichten und Anekdoten faszinierend findet. Die Schlachten, die Waffen, die Helden. Sein Urgroßvater erzählt oft von seiner Zeit während des Krieges.
Wir sprechen darüber, dass ein dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Mein Urgroßvater hat immer gesagt, es wird einen dritten Weltkrieg geben und vorher einen Bürgerkrieg.
Matisse glaubt zwar nicht daran, dass der dritte Weltkrieg vor der Tür steht, sagt er, trotzdem möchte er später gerne Soldat werden.
Ich würde gern später mal zur Ehrenlegion gehören und unser Frankreich retten.
Die Stunde ist vorbei. Sie endet mit einem selbst komponierten Klingelzeichen. Die Schüler schnappen ihre Rucksäcke und drängen auf den Hof. Für sie ist der Krieg eben Schulstoff, also ganz, ganz weit weg. Zum Glück.
Das war Elise Lanschek mit ihrer Reportage Die Stille nach dem Krieg.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.